Sie hören SBS German.
Willkommen zu Im Gespräch am Donnerstagabend bei SBS Radio in deutscher Sprache. Ich bin Trudi Latour. In unserer Serie Wissenschaftsgespräche mit Katharina Wendel hören wir heute ihr Interview mit Dr. Barbara Klump, einer Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, über Kakadus an der Südostküste Australiens, die Mülleimer aufmachen können. Jahrzehntelang hat man geglaubt, der Mensch sei das einzige Tier, das zur Kultur fähig ist. Nun wissen wir, dass auch viele Tiere, und dazu gehören die Papageien, kulturell fähig sind. Drei Hauptmerkmale werden damit in Verbindung gebracht: größere Gehirne, Leben in sozialen Gruppen und Langlebigkeit. Dies ist in der Wissenschaft als Hypothese der kulturellen Intelligenz bekannt. Und damit übergebe ich an Katharina Wendel mit ihrem Wissenschaftsgespräch.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftsgespräche. Ich bin eure Moderatorin Katha und mein heutiger Gast ist die Verhaltensbiologin Dr. Barbara Klump. Barbara ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Willkommen in der Sendung, Barbara.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Barbara ist Teil eines internationalen Wissenschaftlerteams, das vor kurzem eine Studie in dem prestigeträchtigen Wissenschaftsjournal Science veröffentlicht hat. Und für jeden, der es nicht weiß, um in Science zu veröffentlichen, muss die Studie schon ziemlich revolutionär und interessant sein. Barbara, erzähl uns doch ein bisschen mehr. Worum ging es in der Studie?
In der Studie ging es um eine neue Innovation. Und zwar haben Kakadus in Sydney in Australien gelernt, Mülltonnen aufzumachen. Und wir haben uns angeguckt, ob und wenn ja, wie sich diese Verhaltensweise ausbreitet und auch, ob es individuelle Unterschiede gibt in der Technik, wie die Kakadus die Mülltonnen aufmachen, oder ob es auch regionale Unterschiede gibt.
Was ist so besonders daran, dass Kakadus Mülleimer öffnen können?
Ja, ich würde sagen, es gibt verschiedene Aspekte, die besonders daran sind. Also einmal ist es natürlich so, dass Mülltonnen in der Stadt eine neue Ressource sind für wilde Tiere, die in der Stadt leben. Und wenn wir uns Innovationen anschauen, also praktisch, wenn Tiere neue Möglichkeiten herausbekommen, wie sie diese Ressourcen nutzen können, dann ist es sehr, sehr spannend. Und das Zweite ist, dass wir wirklich, da kommen bestimmt später auch noch in mehr im Detail drauf, herausgefunden haben, dass sie diese Verhaltensweise sozial erlernen, das heißt also durch Beobachten anderer Kakadus, und dass das sogar eine kulturelle Eigenschaft ist.
Das ist natürlich auf jeden Fall sehr interessant. Und ihr habt festgestellt, dass es vor allem die männlichen Tiere sind, bei denen ihr dieses Verhalten beobachtet habt. Habt ihr da irgendeine Idee zu, warum es vor allem männliche Tiere sind?
Ganz interessant, dass das hauptsächlich die Männchen waren, die Mülltonnen öffnen können. Und wir denken, dass es zwei verschiedene Gründe haben könnten. Das eine ist, dass die Männchen größer sind als die Weibchen. Und die Mülltonnen sind ja im Verhältnis jetzt zu den Kakadus schon relativ groß. Und es ist relativ anstrengend für die Kakadus, die Mülltonnen aufzumachen. Und dadurch, dass die Männchen größer sind, könnte es sein, dass sie einfach einen Vorteil haben, weil sie kräftiger auch sind. Die andere Alternative ist, die Männchen sind auch in der Hierarchie über den Weibchen, die sind also dominanter. Und selbst wenn wir uns nur die Männchen anschauen in der Dominanzhierarchie, haben wir gefunden, dass die weit oben in der Hierarchie sind, eher die Mülltonnen aufmachen können. Und das könnte eben im Umkehrschluss heißen, dass es für Männchen und insbesondere für die hochrangigen Männchen einfacher ist, an diese Ressource ranzukommen. Das heißt, die anderen haben vielleicht gar nicht die Chance, das zu erlernen und auf die Mülltonnen zu gehen, um die aufzumachen, weil sie immer weggescheucht werden.
Okay, ja, das macht natürlich Sinn. Vielleicht kannst du uns noch ein kleines bisschen erzählen über die Sozialstruktur von den Kakadus. Irgendwie, ich glaube, jeder hat ja das Gefühl, inklusive mir, ja, Kakadus kennen wir, ne? Ist ja, ja, vor allem hier in Australien, in Sydney, die sind ja im Alltagsbild immer vertreten. Aber wie genau die eigentlich leben, weiß ich gar nicht. Das heißt, leben die in Paaren oder in der Gruppe, oder wie sieht so deren Alltag aus?
Ja, also Kakadus leben in, was wir Fission Fusion Societies nennen. Das sind also Gruppen von Tieren, die abends in großen Gruppen zusammenkommen, um eben an einem Schlafplatz zu übernachten. Das sind hauptsächlich die Vögel, die im Moment nicht brüten, weil Brutpaare in Höhlen, in Bäumen auch übernachten. Ist aber auch oft in der Nähe von diesem Schlafplatz der großen Gruppen. Und tagsüber tun die sich aber aufteilen in kleinere Gruppen, sogenannte Foraging Parties, wo die dann eben in kleineren Gruppen umherfliegen, gucken, wo gibt's was zu fressen. Diese Gruppen lösen sich auch tagsüber immer wieder auf und finden sich neu zusammen. Und es gibt da also sehr, sehr viele soziale Kontakte auch innerhalb der Kakadu-Gesellschaft sozusagen.
Es ist ja schon auffällig, dass ist vor allem, also Kakadus gehören ja zu den Papageien und dass generell Papageien relativ intelligent sind. Das hat man zumindest immer so das Gefühl. Gibt es da irgendwie einen Grund für, also irgendwie eine universale Regel, warum das so ist?
Ja, also erstmal ist es ja immer ein bisschen schwierig zu definieren, was denn jetzt wirklich intelligent ist, weil natürlich Tiere auch immer sehr angepasst sind an die Umgebung, in der sie leben. Aber was schon spannend ist bei den Papageien, ist, dass sie gerade im Bezug auf, dass sie eben neue Sachen rausfinden, dass sie sehr neugierig sind, immer wieder neue Lösungen für Probleme finden, sehr schon, dass sie einmal sehr große Gehirne haben, dann, dass sie sehr, sehr lang leben, sprich, sie haben auch sehr viel Zeit, viel auszuprobieren und viel zu lernen. Also zum Beispiel jetzt im Falle der Gelbhauben-Kakadus, die werden wirklich erst mit 7 Jahren erwachsen, was für einen Vogel schon eine sehr, sehr lange Zeit auch ist. Und wie ich ja vorhin gesagt hatte, sie sind sehr sozial. Und das sind alles so Kriterien, wo wir denken, dass das eben mit damit zugeführt hat, dass sie eben sehr, man könnte eben jetzt sagen, intelligent sind oder auch eben sehr ja, inquisitiv sind.
Und du hattest vorher erwähnt oder am Anfang erwähnt, dass ihr verschiedene Techniken beobachtet habt, wie die Kakadus die Mülleimer öffnen. Das heißt, jede Technik wurde unabhängig voneinander erlernt und dann an die Artgenossen weitergegeben, beziehungsweise die Artgenossen haben das dann beobachtet. Ist es richtig?
Also das können wir so ganz genau nicht sagen. Vielleicht muss ich einfach noch mal ein Stück zurückgehen, noch mal ein bisschen genauer erklären, was wir eigentlich gemacht haben in der Studie. Und zwar hatte die Studie 2 Teile. Der erste Teil war wirklich eine Online-Umfrage. Hier auch nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, wo wir gefragt haben, die Leute, ob sie das schon mal gesehen haben, dass Kakadus Mülltonnen aufmachen und wenn ja, wo und wann. Und dadurch konnten wir eben schauen, ob diese Verhaltensweise sich ausgebreitet hat und haben wirklich auch gefunden, dass eben vor 2018 gab es das nur in 3 Stadtteilen. Und dann Ende 2019 waren es schon 44 Stadtteile und durch Analysen konnten wir eben auch feststellen, dass es eben sich durch soziales Lernen, also durch dieses Lernen, durch Beobachtung ausgebreitet hat. Was wir aber da nicht rausfinden konnten, ist, ob es eben Unterschiede in der Technik gibt, weil wir ja nur gefragt haben, haben Sie das schon mal gesehen, ja oder nein. Und um die Technik uns genauer anzuschauen und eben ein bisschen genauer zu gucken, auch wie die das vielleicht erlernt haben, haben wir uns dann 3 Stadtteile rausgesucht, wo es sehr häufig vorkommt und sind immer am Tag, wenn die Mülltonnen gelernt werden, dort hingegangen und haben eben versucht, so oft wie möglich das zu filmen. Und anhand dieser Videos konnten wir dann ganz genau und wirklich sehr detailliert anschauen, wie die denn die Mülltonnen aufmachen. Was wir da gefunden haben, ist, dass es einmal 5 verschiedene Stadien gibt. Also am Anfang wird es aufstemmen, dann das Öffnen, dann wie der Deckel gehalten wird, wie die Kakadus am Rand entlang laufen und dann am Ende eben dieses Umklappen. Und das Interessante ist jetzt wirklich, also einmal natürlich, dass es wirklich so komplex ist und verschiedene Stadien hat, aber was mich, glaube ich, noch mehr überrascht hat, war, dass wir an jedem oder in jedem dieser Stadien verschiedene Varianten gefunden haben. Also man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel beim Öffnen, ob die Kakadus den Deckel eben am Rand halten oder am Griff oder beim Laufen, ob sie links rumlaufen oder rechts rumlaufen und noch viele andere weitere kleine Unterschiede, wie der Kopf gehalten wird, wie der Fuß gehalten wird und so weiter. Und anhand dessen konnten wir dann eben schauen, wie ähnlich sich die verschiedenen Öffnungstechniken sind. Und was wir gefunden haben, ist einmal, dass es schon eine starke individuelle Signatur gibt. Also praktisch, dass ein einzelner Kakadu immer die Mülltonne ähnlich aufmachen wird. Aber es gibt eben, und das ist das Spannende hier, es gibt eben auch Unterschiede, regionale Unterschiede. Sprich, wenn wir jetzt von unterschiedlichen Kakadus in einem Ort die Öffnungstechnik vergleichen, dann sind die immer noch relativ ähnlich. Aber wenn wir weiter weggehen, also geografisch weiter weg, dann werden die weiter unterschiedlicher. Und während wir noch nicht wissen ganz genau, wie die das jetzt erlernen, zeigt es uns einfach, dass sie schon sehr genau aufpassen müssen, was da passiert, weil sie sich ja im Prinzip schon abschauen und dann praktisch selber erlernen, dadurch, dass sie es bei anderen beobachtet haben.
Das ist auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Und eine Frage muss ich jetzt noch stellen, wie sich das auf deren Gesundheit im Grunde auswirkt. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht Teil eurer Studie gewesen, vermute ich mal ganz stark, aber I can't help it to ask anyway. Wie sieht es aus? Ist es eigentlich wirklich gut für die Kakadus? Weil was die so in dem Müll von Leuten finden, ist ja vielleicht auch nicht so ideal für deren Gesundheit, oder?
Also ideal ist es auf jeden Fall nicht. Allerdings muss man sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil ihrer Nahrungsaufnahme. Also zum einen ist es ja so, dass die Mülltonnen nur einmal in der Woche geleert werden. Das heißt, die Mülltonnen stehen auch als Ressource nur einmal in der Woche zur Verfügung und dort auch nicht den ganzen Tag, sondern es sind meistens eben ein paar Stunden morgens und eventuell noch ein paar Stunden am Abend vorher. Und was wir schon sehen, ist, dass der Hauptteil der Nahrung jetzt nicht aus Mülltonnen kommt. Von daher denke ich, auch wenn es jetzt nicht bestimmt nicht gesund ist für sie, ist es im Moment zumindest keine große Beunruhigung.
Und das ist gut zu wissen. Also müssen wir noch nicht daran arbeiten, die Mülleimer komplett kakadu-sicher zu machen.
Sie hören ein Interview von Katharina Wendel mit Dr. Barbara Klump über eine Forschung über Papageien, genauer gesagt Kakadus, die Mülltonnen aufmachen können.
Wir haben es jetzt noch nicht erwähnt, aber das Ganze läuft ja im Grunde darauf hinaus, dass es sowas wie Kultur unter Tieren gibt. Und Kultur ist ja eine Eigenschaft oder wie man es nennen will, die bis vor kurzem oder einigen Jahrzehnten vor allem Menschen zugerechnet wurde oder sogar als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier gilt. Aber es scheint ja so, dass die Grenzen immer fließender werden. Da kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Wie würde man denn, wie definiert man Kultur überhaupt, vor allem auch im Bereich oder aufs Tierreich bezogen? Und was gibt es da für andere Beispiele noch im Tierreich?
Ja, das ist total spannend, weil, wie du eben schon gesagt hast, wir lange dachten, dass das was wirklich einzigartig Menschliches ist. Und dann kamen so im ersten Schritt die Primaten dazu. Und jetzt wissen wir eben, dass es wirklich auch noch andere Tiergruppen gibt. Und zur Frage, was ist denn überhaupt Tierkultur? Also wir definieren Tierkultur als eine gruppenspezifische Verhaltensweise, die eben sozial erlernt ist und eben dadurch weitergegeben wird. Also wirklich, wenn Gruppen von Tieren irgendwas unterschiedlich machen, auf eine unterschiedliche Art und Weise, und aber diese Unterschiede eben nicht jetzt darauf zurückzuführen sind, dass es irgendwie genetische Unterschiede auch gibt zwischen diesen Gruppen oder dass die einfach in unterschiedlichen Umgebung leben. Und da war eben jetzt gerade diese Studie sehr spannend, weil das oft natürlich schwierig ist, sowas nachzuweisen. Und in dem Fall mit den Kakadus in den Mülltonnen war es ganz spannend, weil es praktisch wie so ein natürliches Experiment ist, weil die Kakadus eben an der gesamten Ostküste vorkommen und die Mülltonnen auch überall gleich sind und wir von daher schon mal ausschließen können, dass es irgendwie jetzt daran liegt, dass es ein bestimmtes Mülltonnen-Design gibt, wo das dann möglich ist oder ja, also einfach, dass das diese Variation da schon mal ausgeschlossen ist. Und genau, um dann eben zu schauen, ob wirklich eine Verhaltensweise kulturell ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben sozusagen beide kombiniert in dieser Studie. Also die erste Möglichkeit ist immer, dass man eben schaut, ob eine Verhaltensweise sich ausbreitet und ob diese Ausbreitung sich auf soziales Lernen zurückführen lässt. Wie man das macht, ist, also wir haben eine Methode verwendet, die nennt sich Network-Based Diffusion Analysis. Hört sich super kompliziert an, aber im Prinzip, was die macht, ist, wenn wir uns vorstellen, wir haben uns eben diese ganzen Stadtteile von Sydney angeguckt, haben geschaut, wie weit die voneinander entfernt sind. Und dann haben wir uns angeschaut, über die Zeit, wann die Leute durch die Online-Umfrage uns gesagt haben, wann es zuerst aufgetreten ist im jeweiligen Stadtteil. Und dann schaut diese Analyse, ob praktisch die Stadtteile, die nah an denjenigen sind, wo es schon vorkommt, zuerst das sozusagen erlernen. Und das haben wir gefunden. Ne? Und spannenderweise gab es auch, kam auch raus durch die Analyse, dass es im Norden von Sydney Ende 2018 eine neue Erfindung gab, sozusagen. Also wo wirklich ein Kakadu das neu ja, herausbekommen hat. Und von dort wurde das dann wieder über soziales Lernen weitergegeben.
Ist ja auch ein bisschen, genau. Bisschen schade eigentlich, dass man das wahrscheinlich zu schwer wäre, diesen einen Kakadu zu finden, der das oder dieser eine, der die neue Methode erfunden hat. Das wäre ja bestimmt auch spannend, ne? Das ist wahrscheinlich so der Einstein unter den Kakadus.
Ja, das wäre total spannend, aber wie gesagt, es ist eben im Prinzip unmöglich, leider, weil es ja jetzt schon angefangen hat und wir das nicht mehr sagen können. Aber wir schauen schon im Moment, also es ist nicht so, dass wenn ein Kakadu das einmal sieht, dass der das dann selber kann. Also wir haben ganz viele Aufnahmen auch von Vögeln, die das probieren und eben nicht können. Und ich denke, da wird auch in Zukunft auf jeden Fall noch ein Augenmerk drauf liegen, rauszubekommen, wie die das wirklich erlernen. Also wir hatten ja eben in Stanwell Park über 100 Kakadus individuell markiert. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wie können wir die überhaupt erkennen.
Das stimmt,
die sehen ja alle
guter Punkt.
Ziemlich gleich aus. Und zwar haben wir einfach Farbe genommen, also natürlich nicht toxische Farbe und denen so kleine Farbmarkierungen auf dem Rücken gegeben. Und dadurch können wir die praktisch wiedererkennen. Das verliert sich nach ein paar Monaten, verblasst es. Und wenn die dann ihre Federn wechseln in der Mauser, ist es natürlich komplett weg. Aber für die Zeit, in der wir die Studie gemacht haben, hat es gereicht. Und dadurch konnten wir dann eben nicht nur rauskriegen, welcher Vogel das jetzt kann und welcher nicht und ob die jetzt zum Beispiel Männchen sind oder nicht, sondern auch schauen, welcher Anteil an der Population das überhaupt kann. Und da haben wir festgestellt, dass es also ungefähr 10% der Vögel sind, die es wirklich können und ein knappes Drittel, die es versuchen, aber es noch nicht komplett können. Und ich denke, das ist ganz spannend, auch für die Zukunft zu schauen, wie geduldig die eigentlich sein müssen und wie oft die das probieren müssen, um das dann rauszukriegen, wie man es eigentlich macht. Also es ist nicht so einfach, wie es immer aussieht, wenn man den Vögeln, die es schon können, zuguckt.
Das heißt, ihr seid da auch weiterhin dran und verfolgt die Kakadus und deren Aktivitäten auch weiterhin für die Zukunft?
Ja, genau. Und wir haben auch im Moment tatsächlich wieder die Online-Umfrage am Laufen. Also wer da Interesse hat, darf da gerne wieder mitmachen.
Sehr gut. Ich werde mal schauen, dass wir den Link auch posten zu der Podcast-Episode, dass Leute, die da interessiert sind, auch unbedingt teilnehmen können.
Ja, das wäre super. Ja.
Und genau, da habe ich direkt noch eine Frage dazu zum Thema Kultur. Kannst du uns noch ein paar andere Beispiele nennen, welche Tiere Anzeichen von Kultur zeigen?
Ja, also ich denke, eins haben vielleicht schon wirklich auch viele Leute gehört. Das war auch das erste Beispiel von Kultur im Tierreich. Das ist wirklich Vogelgesang. Und zwar viele Singvögel haben sogenannte Dialekte. Das ist wie Dialekte bei uns Menschen auch. Also die gleiche Art hört sich einfach ein bisschen anders an, je nachdem, wo man ist. Und diese Unterschiede kommen daher, dass die Vögel eben auch ihren Gesang erlernen und es dann so weitergeben. Und das kennt man wirklich auch von relativ vielen Tierarten. Was wirklich spannend ist im Verhältnis zur Kultur, ist auch wirklich Tierarten, die eben sogenannte komplexe Kulturen haben, also praktisch Kultur in mehr als einer Domäne zeigen. Also zum Beispiel im Fressverhalten und im Gesangsverhalten. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel Wale. Die haben eben auch Kultur in ihrem Gesang und in ihrem Fressverhalten. Ein ganz bekanntes Beispiel von Tierkultur ist natürlich bei den Primaten, also bei Schimpansen, die eben auch in ihren, zum Beispiel wie sie sich lausen, Unterschiede je nachdem nach Gruppen haben. Und das Spannende ist eigentlich mit den Papageien wiederum, dass man schon lange wusste, dass Papageien auch Kultur in ihrem, also Gesang ist vielleicht jetzt etwas übertrieben, ist ja nicht so schön.
Stimmt, wenn man, sorry, aber, genau, wenn man den Kakadus zuhört oder die über einen wegfliegen, dann kann man das wirklich nicht als Gesang bezeichnen. Das stimmt auf jeden Fall.
Sagen wir mal im Rufverhalten, dass es da Unterschiede gibt. Aber bisher hatte man eben noch kein Beispiel für Kultur im Fressverhalten bei Papageien. Und das ist eigentlich so ein bisschen überraschend, weil die eben ganz viele Ähnlichkeiten haben mit diesen anderen Tiergruppen, die eben so komplexe Kulturen zeigen. Also eben den Primaten und den Walen zum Beispiel oder auch Krähen. Also dass sie eben relativ große Gehirne haben für ihre Körpergröße und sehr lang leben und sehr sozial sind. Und von daher war für uns das wirklich total spannend, jetzt endlich sozusagen zeigen zu können, dass sie auch Kultur im Fressverhalten haben. Und ich denke, insbesondere spannend ist dieses Beispiel jetzt, weil das natürlich so eng verbunden ist mit uns Menschen. Also diese Kultur hätte ja einfach ohne uns Menschen auch gar nicht entstehen können, weil ohne Menschen keine Mülltonnen und dann natürlich kann auch kein Kakadu rausfinden, wie man die Mülltonne aufmacht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich einfach auch ein Beispiel, wie Kultur sozusagen wilden Tierarten helfen kann, sich an das schnell verändernde Leben in der Stadt anzupassen. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, was auch in der Zukunft noch ganz viel neue Erkenntnisse zeigen wird.
Auf jeden Fall. Das heißt, ich weiß, du arbeitest nicht wirklich mit Ratten oder forschst Ratten, aber ich vermute mal, Ratten werden wahrscheinlich dann auch sowas wie eine Kultur in gewissen Umständen oder gewissem Sinne haben.
Ich weiß, es gibt in Israel bestimmte Ratten, die auch sozial erlernen, wie sie eben verschiedene Pinienkerne aufmachen. Und ich denke eben, wie gesagt, wenn man da sich das genauer anschaut, dass es bestimmt da noch ganz viele weitere Beispiele gibt.
Das ist auf jeden Fall mega spannend. Leider müssen wir jetzt auch schon zum Ende kommen, weil unsere Zeit am Ablaufen ist. Aber vielen, vielen Dank, Barbara. Das war sehr spannend, dass du uns ein bisschen mehr dazu erzählt hast zum Thema Kultur in Kakadus.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören bei den Wissenschaftsgesprächen. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten ein Wissenschaftsgespräch von Katharina Wendel mit Dr. Barbara Klump, einer Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, über eine Studie über Kakadus, die an der Südküste Australiens Mülleimer aufmachen. Wie genau sie das erlernen, ist jedoch noch nicht ganz klar und deshalb gibt es auch noch eine weitere Studie, an der sie auch teilnehmen können, indem sie einen ganz kurzen Survey ausfüllen, indem sie angeben, ob sie schon einmal gesehen haben, wie ein Kakadu eine Mülltonne öffnet. Der Link dazu ist im Podcast. Katharina Wendel ist ja auch selbst Wissenschaftlerin, die sich übrigens auf eines der anderen superintelligenten Tiere mit Kultur, auf die Wale, spezialisiert hat und außerdem Mitglied eines Teams von Wissenschaftlern ist, die Podcast-Serie Boiling Point produziert, welche natürlich auf Englisch auch im Internet zu hören ist. Auch dazu gibt es einen Link im Podcast. Ja, und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.